Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse Luxusbus auf Entdeckungsreise.
Aber Sie schreien nicht rum im Büro?
Nein, nie.
Das nicht?
Einmal im Jahr.
Einmal im Jahr?
Ja, das erlaube ich mich.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Ja, die Mobilität ist alles im Leben. Kaum ein Thema ist umstrittener, kaum ein Thema emotionaler. Der Verteilkampf zwischen Autobesitzern, Fahrradfahrern und Nutzern des öffentlichen Verkehrs führt regelmäßig zu lautstarken Auseinandersetzungen und zu politischen Schlachten. Die einen wollen mehr Autobahnen und mehr Parkplätze, die anderen mehr Busse und Bahnen. Die einen wollen weniger Abgase und weniger Lärm, die anderen mehr Selbstbestimmung. Es geht um freie Fahrt für freie Bürger. Die Frage ist nur, mit welchem Verkehrsmittel. In der verfahrenen Diskussion um Klimaschutz, Dichte, Stress und Staustunden gibt es immerhin einen gemeinsamen Nenner oder besser eine heilige Kuh. Die Schweizerischen Bundesbahnen, kurz SBB. Von den deutschen Nachbarn um ihre Pünktlichkeit beneidet, gilt sie als eine der Säulen des Schweizer Selbstverständnisses, auch wenn nicht alles so perfekt ist, wie es scheint. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, erhält die Pfadfinder für die beste Lebensschule der Welt, verzeiht keine Lügen, bekommt ab und zu Morddrohungen, muss einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, arbeitet als Informatiker in den USA, wächst in einem Freiburger Dorf auf, lernt von seiner Mutter das politische Handwerk und setzt seine 7 Kinder heimlich als Testkunden ein. Vincent Ducro ist seit 2020 Konzernchef der SBB. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Merci, freut mich sehr.
Herr Ducro, bevor wir tiefer ins Bahngeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal etwas ganz anderes wissen. Können Sie die 8 Gesetze der Pfadfinder spontan aufzählen?
Oh, nicht mehr. Das ist Jahre her. Nein, das ist Jahre her. Seitdem bin ich nicht mehr als Pfadfinder unterwegs.
Nicht, aber konnten Sie es mal auswendig?
Ja, ich konnte das auswendig. Damals musste man das auch etwas strikter lernen, aber das habe ich mittlerweile verlernt.
Das haben Sie verlernt. Ja. Weil Sie haben es ja erst im zweiten Anlauf zu den Pfadfindern geschafft, wenn ich das richtig recherchiert habe. Im zarten Alter von 10 sind Sie gescheitert. Mit 15 hat es dann geklappt. Jetzt will ich natürlich alle Einzelheiten zu Ihrer ersten großen Niederlage in Ihrer Karriere wissen. Warum? War das so?
Es war so in unser Dorf. Am Anfang hat es mir nicht so gut gefallen. Man müsste zwischen Pfadi und Fußball und dann habe ich Fußball gewählt. Dann habe ich die Pfadi aufgehört und dann bin ich später wieder zurückgekommen.
Und was war der Grund? Fußball lief auch nicht?
Freunde. Immer so Kollegen und gute Kollegen und dann waren wir eine kleine Gruppe, haben gesagt, wir gehen wieder zurück und das, dann habe ich relativ lang noch mitgemacht.
Ich meine, Sie sind ja in Châtel-Saint-Denis aufgewachsen, Kleines Dorf. Da ist zum Pfadi gehen so ein bisschen wie Notwehr für einen Teenager, weil sonst läuft da nichts, oder?
Ja, das ist so. Das waren damals eben, man musste zum Fußball oder zum Schwingerclub oder zum
Schwingerclub. Haben Sie verhindert, erfolgreich.
Ja, genau. Okay.
Wie viele von Ihren Kindern durften oder mussten eigentlich auch in die Pfadi, weil es der Vater unbedingt wollte?
Die Kinder sind immer frei gewesen und haben gemacht, was sie wollten. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Dass Sie haben keinen gezwungen zu Pfadi?
Nein.
Und
nein,
ist auch niemand hingegangen?
Doch, die eine und andere Tochter haben am Anfang ein paar Jahre gemacht, aber die Jüngeren nicht mehr.
Nicht mehr?
Nein, die sind eher in dieser Generation, wo man eher lieber Computer lernt und wo man lieber einfach mit seinem 3D-Drucker spielt.
Okay, Pfadfinder sind uncool. Ich meine, trotzdem, Sie predigen ja die Pfadfinder als Lebensschule, haben Sie immer wieder gesagt. Pfadfinder wirken mit ihren Uniformen und Ritualen ja ein bisschen wie so eine paramilitärische Organisation, zumal gegründet vom britischen Kavallerieoffizier Lord Baden Paul, sind Sie ein Freund von so strengen Strukturen und Hierarchien?
Ich bin nicht ein Freund von strengen Strukturen. Es braucht eine gewisse Ordnung. Und wenn man für ein Unternehmen wie die SBB schafft, man kennt einfach, dass diese Ordnung notwendig ist. Es gibt einen Dienstplan und man arbeitet an diesem Dienstplan. Es gibt einen Fachplan und man hält sich an diese Regel. Und darum sind sie auch für uns einfach auch eine Art Lebensschule als SBB-Mitarbeiter.
Okay, und beide haben eine Uniform, oder? Zumindest die im Zug sind. Und die Pfadi auch. Meine, welche Pfadfinderlehre, leider können Sie sie ja nicht mehr auswendig aufsagen, was uns natürlich alle total enttäuscht. Welche Pfadfinderlehre beherzigen Sie denn bis heute in Ihrer Arbeit als Konzernchef der SBB besonders? Was glauben Sie, was haben Sie daraus gezogen?
Ah, ich habe relativ viel gelernt. Zuerst die Kameradschaft, das Teamgeist, das war so entscheidend einfach. Da kann man selten etwas bewegen. Das setze ich sehr viel. Auch die Transparenz. Wir versuchen, so transparent wie möglich zu sein. Die Ehrlichkeit, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das sind alles Werte, die ich aus meiner Familie zuerst genommen habe, aber auch aus dieser Zeit.
Ich habe ja im Vorfeld dieses Gesprächs so ein bisschen recherchiert über Sie. Und das Pfadfindergesetz Nummer 4 begegnet einem da immer wieder. Ich zitiere: Pfadfinder sind aufrichtig und zuverlässig, sie stehen zu ihrem Wort und sie sind ehrlich. Wie viele Führungskräfte haben Sie entlassen, weil Sie gelogen haben?
Also nicht, weil sie gelogen haben. Wir haben schon Leute von Leute trennen. Nicht sehr viel. Ich habe eher Leute entwickelt. Und das ist meine Stärke. Und das mache ich auch ganz stolz. Auch Leute, die etwas mehr Mühe haben, eine Chance geben, sie auch begleiten und da entwickeln. Und ich bin nicht so ein Mensch, wo entlässt Leute. Das ist nicht mein Typ.
Nicht. Das klingt jetzt sehr nett, Herr Dükow. Insider erzählen ja von mehreren Opfern am Rande ihres Karriereweges.
Relativ wenig, muss ich sagen.
Relativ wenig?
Ja, ja. Das ist wie nicht so der Typ. Ich bin eher jemand, der wirklich sehr, sehr viel Energie auf sein Team setzt. Alle Leute verdienen eine Chance und das ist auch mein Motto.
Okay, ein paar haben es dann verwirkt. Ein Funktionär der Eisenbahngewerkschaft, der hat das sogar mal öffentlich in den Medien gesagt, bei Dükow seien immer wieder unehrliche Kaderleute von einmal aufs andere Mal verschwunden, sprich rausgeschmissen worden.
Nicht so direkt. Wir wechseln Leute, die nicht in ein Team passen. Das ist etwas total anderes.
Okay.
Also mir ist sehr wichtig einfach die Zusammenarbeit, das Funktionieren des Teams und da setze ich sehr, sehr viel Wert.
Okay, aber wer lügt oder sie hintergeht, ist raus.
Ist
schon so.
Ja, das ist schon
so. Und das gab es schon so viel.
Das gab es schon.
Eben, dann hat er doch recht gehabt, der das erzählt hat. Sind Sie denn ein guter Chef?
Weiß ich nicht.
Wissen Sie nicht? Weil Sie wissen ja ganz genau, was die Leute an Ihnen schätzen und was Sie nervt, oder?
Absolut, also das ist normal. Und,
was nervt denn am meisten an Ihnen?
Dass ich einfach sehr zerstreut bin. Und
zerstreut?
Ja, genau.
Also Sie spielen einfach dauernd Nintendo im Büro,
ja,
und
genau,
folgen
so
nicht den Sitzungen oder was?
Genau,
okay.
Das stört ein bisschen.
Und also ich, jetzt ernsthaft?
Schaue, ja, ich schaue in mein iPad manchmal. Und das hat immer Leute ein bisschen imponiert und gesagt, du musst aufpassen mit Vincent, weil wenn er scheint nicht zu hören, das ist der Moment, wo er eine achte Frage stellt. Das ist mein Ruf.
Das ist ein Trick. Ja. Also Sie gucken aufs iPad, alle denken, Sie hören nicht zu und
genau.
Dann knallt es.
Genau.
Okay. Und das nervt die Leute?
Ja, die müssen aufpassen, die wissen.
Sie müssen aufpassen?
Ja.
Okay. Sie wirken also harmloser, als das Sie sind?
Ja, das ist normal.
Nicht unbedingt?
Ja, genau.
Das muss nicht unbedingt sein.
Nein, aber ich bin jemand, der gern auch zuhört, der gern auch eine Meinung sich bildet mit Fakten und das ist sehr wichtig.
Mhm. Und wo würden Ihre Untergebenen noch sagen, dass Sie eine Schwäche haben?
Vielleicht, dass ich bin manchmal ungeduldig.
Ungeduldig?
Ja.
Okay, aber Sie schreien nicht rum im Büro?
Nein, nie.
Das nicht?
Einmal im Jahr.
Einmal im Jahr?
Ja, das erlaube ich mich.
Und was war das letzte Anlass?
Es war einmal ein Thema, wo in ein Projekt, da die Leute haben mich nicht überzeugt und sie wollten unbedingt mich etwas verkaufen und da habe ich gesagt, nein, so nicht.
Und Sie haben gemerkt, da ist nichts dahinter.
Ja, genau, es war keine Substanz.
Heiße Luft, okay, genau. Man kann sich vorstellen,
dann
hat es geknallt im Büro. Ich meine, wer Sie sicher auch als sehr guter Chef in Erinnerung hat, sind drei ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder, die kennen Sie alle, die nach ihrem Ausscheiden bis heute lukrative SBB-Posten, wie zum Beispiel Präsident der SBB-Stiftung oder des Asbestfonds erhielten. Laut Geschäftsbericht kassieren die zusammen jährlich fast 600'000 Franken. Riecht das ein bisschen nach Vetternwirtschaft?
Oh, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nein. Also bei den SBB, man kann seine Funktion als Konzernleitungsmitglied aufgeben und weiterhin durch die Firma beschäftigt sein. Und zwei dieser drei Mitarbeiter sind heute ganz normal, sind noch nicht 65 und arbeiten noch für uns.
Das ist richtig,
ganz
aber normal. Einer ist schon über 65, der ist schon 70 und kassiert immer noch. Ist das nicht ein bisschen komisch?
Dieser Mitarbeiter macht einerseits die Historik, das ist eine etwas spezielle Welt,
ja.
Und er macht noch, er ist für uns engagiert, nächstes Jahr haben wir 125 Jahre und wir freuen uns über seine unglaubliche Bahnkompetenz zu zählen.
Ein Traumjob für einen Eisenbahnrentner, oder?
Ja, ja, ein Traumjob und das ist auch gut so.
Okay, aber wie gesagt, ich meine, Sie sehen das jetzt völlig als normal an. Die Politik sieht das völlig anders. Die Politik sagt, zum Beispiel Thomas Hurter, SVP-Nationalrat und Präsident der Verkehrskommission, findet das Zuschanzen von Jobs an ehemalige Kollegen, ich zitiere, inakzeptabel. Was antworten Sie ihm?
Dass man einfach die Fakten kennen muss. Und diese Leute sind ganz normal engagiert bei uns. Ganz normal. Sie haben einfach einen Vertrag bis 65 und ein Anrecht zu arbeiten, wie wir. Und wir sind sehr froh, das auf sie zu zählen.
Warum sind Sie denn aus der Geschäftsleitung geflogen?
Sie sind nicht aus der Geschäftsleitung. Sie wollten einfach etwas kürzer treten. Einer der Kollegen hat einen Posten als Professor an der ETH in Lausanne. Und ich bin sehr froh, dass er diesen Job genommen hat.
Weil den finanzieren Sie ja.
Ja, das ist
Arbeit. Ja, und das darum ist, kommt ja der Vetternwirtschaft.
Nein, das ist, da muss man aufpassen. Für die SBB es ist entscheidend, dass wir Nachwuchs ausbilden. Heute, ich bin ganz, ganz stolz, wir haben 25 Leute, die Masterarbeit an der ETH machen und das sind künftige Mitarbeiter. Und dadurch lohnt sich, dass wir so viel investieren und ein Topmann aus der SBB als Professor, da kann man nicht so einfach sein. Das ist ein Modell als diese Praxisprofessur und da bin ich sehr froh.
Also keine Vetternwirtschaft,
nein,
aus Ihrer
nein,
Sicht?
Nein, das mache ich auch nicht.
Machen Sie auch nicht. Gut, okay, wir bleiben an dem Thema dran. Meine Ausgangsfrage war ja, ob Sie ein guter Chef sind. Zum Glück haben Sie ja auch unbestrittene Qualitäten, was ich gehört habe. Ihre Organisationsfähigkeit und Ihr Arbeitseinsatz gelten als legendär. Ich meine, selbst nach dem plötzlichen Tod Ihrer ersten Ehefrau haben Sie so weitergearbeitet, als sei fast nichts geschehen. War das damals eine Form der Therapie?
Oh nein, also ich bin einfach einer, der sich für seinen Job engagiert und überzeugt.
Aber in so einer Situation, die Leute waren sehr überrascht.
Nein, glaube ich nicht, weil ich habe schon die Zeit für die Kinder gehabt. Da müssen Sie keine Sorge haben, das war sehr, sehr entscheidend. Ich hatte damals 6 und ich musste sie sehr, sehr eng betreuen am Anfang, weil der Jüngste war 9. Ja. Und das ist nicht ganz einfach, seine Mami zu verlieren.
Ja, absolut. Aber wie bringt man das mit dem Job unter einen Hut?
Ich bin sehr gut organisiert.
Stimmt, also, wir hatten es ja schon davon.
Ja, genau. Und ich bin einfach sehr gut und sehr strikt auch mit mir. Ich bin nicht einer, dass man wird in vielen Apero treffen und unnötige Sitzungen.
Mhm. Die einzige Zerstreuung, die Sie sich leisten, ist ein bisschen auf dem Handy rumzudaddeln oder auf dem iPad, aber Sie gehen nicht an Aperos und so Sachen.
Nein, da bin ich nicht so. Ich bin sehr fokussiert auf meinen Job und auch sehr fokussiert auf meine Familie, weil das zählt für mich. Meine Ehefrau jetzt, ich habe das Glück gehabt, wieder zu heiraten, die Kinder, die sind mir extrem wichtig. Und ich sage immer, die Kinder dürfen mir auch in Notfall anrufen, egal wo ich bin. Die haben die Priorität. Sogar ist mir passiert, einer meiner Söhne hat sich schwer verletzt. Ich war bei Bundesrat Rösti und ich habe Bundesrat Rösti gesagt, ich muss kurz die Sitzung unterbrechen. Einer meiner Söhne hat es dringend.
Okay.
Gut, und das ist mein Stil.
Das ist Ihr Stil. Erwarten Sie eigentlich so einen Einsatz von allen Ihren Mitarbeitern?
In der jüngeren Generation hat man andere Werte an Arbeit. Ihr seid wie ich von einem Alter, wo man sich extrem engagiert. Heute die Leute, und habe ich mich auch gewöhnt, die Jüngeren haben eher eine Abwechslung in ihrem Leben, arbeiten Teilzeit und haben eine andere Priorität.
Das haben Sie jetzt total höflich formuliert. Leute in unserem Alter denken ja manchmal, was ist los mit dem Nachwuchs, oder? Der nur an in der Work-Life-Balance eigentlich nur an Life denkt. Nervt Sie das manchmal?
Nein.
Nein?
Nein, ich habe Kinder und
Sie
ich weiß.
Sie haben Kinder?
Ja, ja.
Aber als Chef kann es schon ein bisschen nerven.
Ja, also das ist normal, wenn man am Freitag jemanden anruft und niemand abnimmt, dann das nervt schon. Das ist schon so, aber...
Und da könnten Sie wieder mal schreien. Wenn
ja, genau, das mache ich nicht.
Das machen Sie ja nicht. Nur einmal im Jahr.
Ja, genau.
Genau. Also meine, Sie haben eine neue Generation im Haus, logischerweise. Sie sind ein bisschen ältere Generation. Man kann von sich selber viel erwarten, aber nie das Gleiche von allen anderen auch, oder? Was machen Sie dafür, dass Ihre Führungskräfte in der ganzen Organisation bessere Chefs werden?
Wir versuchen einfach, dass die Leute zuerst diesen Bahnsystem gut kennen. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, die wir haben. Wir haben sehr, sehr brillante Leute aufs Universität und so, aber diesen Bahngeist fehlt. Und da müssen
Was ist
wir,
denn der Bahngeist?
Ja, das ist
also
einfach.
Du gehst mit der Kelle schlafen am Abend?
Nein.
Nicht?
Okay. Nein. Gut. Also so Kenntnis, verstehen, wie das funktioniert, weil das ist ein integriertes System, wie die Technik funktioniert, die Zusammenspiel einfach von Infrastruktur, Betrieb. Und da muss man extrem Energie investieren, dass man dieses System gut versteht. Und das ist das Erste, was wir tun mit Gute.
Und da gibt es also, einen Crashkurs in Bahntechnik?
Ja, das. Und dann, wir versuchen immer mehr Leute auch bis in die Konzernleitung, dass sie mehrere Posten machen in verschiedenen Divisionen, um dieses System gut zu kennen. Das tut gut.
Okay, aber das ist ja ein ziemlicher technischer Ansatz, oder? Ein technologischer Ansatz, ein bisschen ingenieursgetrieben. Gute Chefs verstehen ja nicht nur das System, sondern gute Chefs können ja auch führen.
Wir rekrutieren, das kann man in der Rekrutierung gut, einfach Leute, die führen können, die gute Werte haben, das kann man alles, aber das sind keine guten Bahnchefs und die müssen noch diesen Bahnbegriff und das ist mir sehr wichtig.
Okay, das Bahngehen. Ja, gute oder schlechte Chefs, das Sie haben es erwähnt mit den Werten. Ich glaube ja, wie gesagt, Bahnsystem zu verstehen ist sicher sehr wichtig, aber gute Werte sind auch wichtig und das hat offenbar noch nicht bei allen gefruchtet. Ich habe nur eine Umfrage gefunden von 2024. Da ging es darum, dass in Ihrem Unternehmen 12% der Befragten sich wegen Diskriminierung beklagen, 7% wegen Mobbing, 4% wegen sexueller Belästigung. Wie haben Sie auf dieses Ergebnis damals reagiert? Haben Sie umgesteuert? Oder?
Nein, die Werte, die das aus dieser Studie rausgekommen sind, waren vergleichbar mit anderen Werten, die wir hatten. Wir sind nicht die Einzigen, die solche Messungen machen und wir tolerieren keinen Fall und wir sind auch sehr, sehr strikt. Und
aber weil man so schlecht ist wie die anderen, kann man es ja nicht einfach lassen.
Nein, man kann es nicht lassen, da bin ich bei Ihnen und wir haben einfach extrem das Melden verbessert, damit die Fälle auch kommen. Es darf nicht sein, dass solche Fälle im Unternehmen bleiben. Und da sind wir 8. Also da entlassen wir Leute, die sich fehlverhalten. Da gibt es keine Diskussion.
Genau. Ich meine, es entschuldigt nichts, oder? Aber die SBB hat damals schon kommuniziert, die Missstände damit begründet, man sei ja auch ein Spiegel der Gesellschaft.
Ja, wir sind 35.000 Mitarbeiter genau. Und damit ein Abbild der Gesellschaft.
Ist Absolut. Unsere Gesellschaft so schlimm? Geht der Anstand verloren?
Das merkt man eindeutig und wir merken auch an die Aggressionen, wir merken an die Leute, die schwarz fahren und das sind leider Tendenzen in der Gesellschaft, leider und das macht mir Sorge für die Zukunft.
Und warum glauben Sie, geht der Anstand verloren? Was ist, ich meine, Sie haben jetzt auch eine lange Lebenserfahrung, was stellen Sie fest, was haben Sie das Gefühl, woher kommt das?
Wertverlust, da bin ich überzeugt. Wir haben auch etwas mehr.
Weil nicht alle Pfadfinder sind.
Ja, kann man das so sehen. Aber auch da, man merkt in der Schule, das Familienleben und so, diese Werte, die gehen schon etwas zurück. Und dadurch haben wir eine gesellschaftliche Entwicklung, die mich auch etwas als Vater von jungen Erwachsenen einfach Sorge macht, ganz klar.
Und was geben Sie denen für Werte mit? Meinen Sie, haben Ihre Kinder Werte?
Ja, also ich habe die Kinder und meine Ehefrau auch relativ Werte gegeben und Wert auf diese Werte gelegt. Also man muss öffentlich sein, man muss extrem aufpassen auf die anderen und diese Elemente sind uns sehr, sehr, sehr wichtig. Hm. Und wenn man unzufrieden ist, man darf sagen, dass man unzufrieden ist, aber mit Anstand und nicht mit dem Faust, wie man teilweise mit unseren Kundenbegleiter sieht. Und das ist nicht gut.
Ja, und Donald Trump ist natürlich auch kein Vorbild, oder?
Ja,
den Anstand hat er nicht erfunden und das wirkt ein bisschen global, glaube ich, aufs Anstandsniveau. Sie haben es vorher erwähnt, Ihr Personal wird regelmäßig angegriffen, Sie planen sogar Einführung von Bodycams. Nehmen diese Angriffe weiter zu?
Ja, die Anzahl Fälle nimmt nicht unbedingt zu. Die sind immer gravierender. Und da haben wir Sorge, die Tätigkeit.
Also die Heftigkeit
die Tätigkeiten. Vor 10 Jahren, man hat jemanden beschimpft und heute geht man mit dem Faust rein.
Okay.
Und das macht uns einfach, die Situation ist wirklich, und unsere Mitarbeiter, die Zugsbegleiter, sind trainiert für solche Fälle. Aber manchmal ist es extrem schwierig zu
reagieren.
Was heißt
trainiert? Schicken Sie die alle ins Karate-Training?
Ja, wir schicken sie alle. Wir haben einen speziellen Raum in Löwenberg, wo man simuliert solche Situationen. Man lernt denen diese Ruhe. Man lernt einfach die Deseskalation. Aber manchmal, sie haben auch Herzblut und ich verstehe das. Und wenn man sie begleitet am Abend, ich bin auch regelmäßig mit Mitarbeitern am Abend unterwegs, Mensch, manchmal, ich verstehe.
Wird schon ein bisschen brenzlig, ja, in den
ja,
Zügen.
Ja, ja, das ist so. Und da wir haben die Transportpolizei, wir erhöhen auch die Videoüberwachung, wir haben das extrem ausgebaut und wir bilden jetzt die Leute aus. Wir haben diese Bodycam, haben wir mit den Transportpolizisten, haben wir gute Erfahrungen.
Und das kommt jetzt bei allen, oder wie?
Ja, das kommt, wir warten jetzt auf die gesetzliche Rahmenbedingungen. Ja. In der Schweiz muss man gute gesetzliche Rahmenbedingungen haben. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten der Fall sein. Und dann werden wir...
Also Sie glauben, Sie werden es noch dieses Jahr einführen?
Ja, ich hoffe.
Okay. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, wie viele von diesen Vorfällen provoziert die SBB selber, oder? Weil sie die Tarifregeln vielleicht zu rigide auslegen. Kürzlich gab es einen Fall von einem 84-jährigen Rentner. Den haben sie bestraft, weil er auf Rat der SBB-App durch die falsche Tarifzone gefahren ist. Hilft das?
Ja, also ich verstehe die Frage. Umgekehrt muss man gut sehen. Alle klagen, dass die Tarife zu hoch sind. Und die Schwarzfahrerquote ist etwa 3%. Das entspricht 8% des Tarifs. Das heißt, von 100 Franken Bahn, 8 Franken decken die Tatsache, dass Leute nicht zahlen.
Das ist richtig, aber Sie sind jetzt total schön ausgewichen. Kompliment, gut gemacht. Ich rede von einem 84-jährigen Rentner, der wollte auch zahlen. Der hat einfach den Umweg auf der App gesucht, weil es nicht funktioniert hat. Und dann hat man ihm eine Strafe gegeben. Gibt es auch eine gewisse
Kulanzpflicht? Kulanzpflicht. Also wir haben zwei Ebenen. Der Mitarbeiter hat ein Anrecht auf Kulanz und dann für Fälle, die nicht, wir haben 2.500 Leute, die kontrollieren und die reagieren auch manchmal. Wenn es das 10. Mal im Tag, wo jemand sagt, ja, ich habe den falschen Billett, ich habe die falsche Taste, irgendwann geht es auch auf die Nerven.
Irgendwann von brennen die Nerven
ja,
durch.
Auch. Okay. Und dann, wir haben eine zweite und eine dritte Stufe, wo wir diese Fälle kontrollieren im Backoffice und dann lösen wir sehr, sehr viel. Also wir reden von kritischeren Fällen, die werden immer wieder da in den Medien gebracht.
Ja, die Medien sind fürchterlich.
Ja, genau, das gehört dazu. Und wir haben etwa 20, würde ich sagen, im Jahr und wir transportieren 1,4 Millionen Leute pro Tag.
Okay, gut. Und dann entschuldigen Sie sich persönlich bei diesen Rentnern?
Absolut, das machen wir. Ich habe selber auch manchmal einen Brief oder eine Tageskarte an jemanden geschickt, weil manchmal es gelingt uns auch nicht das Richtige. Und da wir entschuldigen uns ganz höflich.
Gut, das müssen Sie auch. Das ist schon fast Selbstverteidigung, weil Sie bekommen ja persönlich jetzt sogar einen Personenschützer. Oder Sie haben einen bekommen, weil Sie Morddrohungen erhalten. Gibt es die immer noch oder...
Ja, also wir haben immer noch sehr heikle Situationen, das beurteilen wir, ich reise oft begleitet. Ja, das ist die Realität.
Wir sind gleich zurück.
Endlose Tage und Natur, die in ihrer ganzen Kraft erstrahlt. Skandinavien ist ein Erlebnis für alle Sinne. Ob Sommergefühle in Schweden, nordische Leichtigkeit in Dänemark oder Naturwunder in Norwegen. Mit Tverenbold reisen Sie entspannt im Königsklasse-Luxusbus, bestens organisiert und in bewährter Schweizer Qualität. Mehr unter tverenbold.ch.
Die Drohungen kamen ja auch im Zusammenhang von einem Auftrag, den die SBB über 116 Doppelstockzüge an Siemens gegeben hat, anstatt an die Schweizer Stadler Rail. Sie wurden beinahe wie ein Landesverräter behandelt. Erstaunlich war aus meiner Sicht, dass manche Politiker plötzlich nichts mehr von Wettbewerb wissen wollten und im Stile von Trump sehr protektionistisch argumentierten, obwohl zum Beispiel Stadler Rail zum großen Teil von ausländischen Staatsaufträgen lebt. Hat Sie diese heftige Reaktion überrascht?
Oh nein. Nein, wir haben erwartet.
Ich habe mit
meiner Präsidentin geredet, bevor wir es kommuniziert haben. Und sie hat mir gesagt, Stahlhelm anlegen, das wird schütteln.
Okay, das hat es auch.
Ja, das hat es auch. Das haben wir auch erwartet. Das ist einfach, man sieht einfach die Spielregeln nicht mehr in so Situationen. Das haben wir auch bewusst. Also noch einmal, der Entscheid, der war absolut für uns korrekt. Und wir haben das extrem so seriös machen wir, das können Sie sich nicht vorstellen. Es sind über 100 Leute, die an die Beurteilung, sie kennen nicht, was die anderen beurteilen. Also da haben wir viel gelernt in diesen Prozeduren und wir sind extrem, wie die SBB, gut organisiert.
So, so. Ich meine, Stadler Rail hatte die Beschwerde inzwischen zurückgezogen, aber sie hätten ja die Aufregung, sie sagen, sie haben sie antizipiert, kein Wunder, weil schließlich sind sie ja persönlich als ehemaliger Leiter Fernverkehr für das Beschaffungsdebakel des FV Dosto, besser bekannt als der Schüttelzug, mitverantwortlich. 2010 verkaufen sie den Dosto-Vertrag als, ich zitiere, historischen Tag. Bombardier habe mit klarem Vorsprung gewonnen. Es war eine Neuanfertigung, was die Doppelstockzüge von Siemens jetzt wieder sind. Bei Stadler hätten sie hingegen risikolos von der Stange kaufen können. Haben die Kritiker nicht recht, dass sie denselben Fehler jetzt nochmal begehen?
Nein, überhaupt nicht. Also einerseits, Siemens kann Doppelstockzüge bauen, die fahren jeden Tag in Zürich, da haben sie auch etwas Erfahrung. Und man muss sehen, wir haben auch viel gelernt aus diesen Fernverkehr-Geschichte. Das Problem von Fernverkehr, der zwischen den Vertrag und der gelieferte Zug ist nicht mehr der gleiche. Es sind über 1000 Änderungen am Zug gemacht und das hat zu diesen Problemen geführt.
Und die kommen dann von Ihnen, die Änderungen?
Nein, nein, die kommen teilweise von der SBB. Ich war nicht mehr da, ich war in eine andere Firma gegangen und die waren auch teilweise selber. Wir haben tausende Auflagen gekriegt, auch von den Regeln. Wir haben europäische Regeln übernehmen müssen. Dann wir haben die Behindertenverbände, die etwas Änderung. Wir mussten den Speisewagen umplatzieren. Unzählige.
Also Sie sind total unschuldig?
Nein, wir sind nicht total unschuldig. Die SBB trägt auch sehr viel an diesem. Das Projekt war nicht reif genug am Moment der Vergabe. Da haben wir viel gelernt.
Aber das jetzt kann Ihnen das nicht mehr passieren?
Nein. Nein, ganz klar nicht.
Also Sie garantieren heute für immer und ewig keine Wiederauflage des Dosto-Debakels?
Nein, nein. Und von Debakel, ich will etwas sagen. Wir haben noch ein letztes Problem, das Schütteln. Sonst ist dieser Zug extrem zuverlässig geworden. Das ist unser zuverlässigste Zug. Wir haben nur eine Störung alle 30.000 Kilometer. Wenn ich vor 6 Jahren gekommen bin zur SBB, wir waren bei 2.500 Kilometer. Das heißt, wir haben alle Probleme eliminiert. Und heute, wir haben noch das Schütteln, das weiß ich, werden wir auch korrigieren.
Ist ja auch unangenehm, oder?
Ja, das ist auch unangenehm.
Nicht geschüttelt, aber gerührt. Aber
ja, ja, ich, genau, oder? Das werden wir ändern und der Zug wird dann ganz normal funktionieren. Wir müssen aus solchen Situationen, ich bin auch nicht stolz über was gewesen ist in diesem Projekt, es ist schiefgelaufen, Bombardier war auch nicht korrekt aufgestellt für die Realisierung, das hat auch zu den Firmen praktisch pleite waren sie, mussten sie jetzt von Alstom übernommen werden. Es war ein ganz schwieriges Kapitel, aber wir kaufen viel klarer und wir werden auch nicht mehr den Zug ändern. Das ist das Tödlichste, was wir gemacht haben.
Genau, aber neue Regeln müssen Sie ja vielleicht trotzdem beachten. Also es kann ja doch Änderungen geben.
Nicht unbedingt, weil wir jetzt, wir haben einfach mittlerweile in Europa ein neues System. Die Regeln ändern nicht alle 7 Jahre. Das sind so diese TSI-Regeln. Und diejenigen für diesen Zug, die kennen wir jetzt.
Okay, also Sie garantieren, es wird kein Debakel
mit diesen Siemens-Zügen. Nein, es wird kein Debakel und Siemens ist denen von der Situation bewusst und wird alles unternehmen, da bin ich überzeugt, ein gutes Produkt.
Wann werden die ausgeliefert, diese Züge?
In 5 Jahren die ersten.
Gut, dann sind Sie längst in Rente, ich dann auch knapp, aber wir machen dann noch einen Podcast.
Ja, wir können.
Und dann nehme ich Sie beim Wort, ob es wirklich kein Debakel ist. Ich meine, Sie sind hart angegangen worden bei dieser Stadler-Rail-Geschichte. Sie sagen, ja, wir wussten es, Stahlhelm auf. Bringen Sie solch öffentliche Angriffe auf Ihre Person um den Schlaf noch?
Nein.
Beschäftigt Sie null?
Das beschäftigt mich schon. Das ist normal. Als Mensch ist
schon,
man betroffen.
Oder? So ein bisschen gestresst.
Genau. Aber man muss umgekehrt einfach mit dem umgehen können. Also ich gehöre leider zu den Persönlichkeiten, wo jeder eine Meinung, das ist wie ein Fußball oder ein Eishockeytrainer.
Genau.
Ja. Jeder hat eine Meinung und über die SBB hat jeder eine Meinung.
Gut, ich meine, meistens schießen sie meist mehr Tore, als die Fußballmannschaft macht, aber sonst ist es genau das Gleiche. Also, sie bleiben cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das so glauben kann, weil wenn man dann permanent liest, und es kamen ja heftige Angriffe, oder? Also, da bin ich dann schon erstaunt, wenn sie wirklich so cool sind. Aber hat das vielleicht auch mit ihrer familiären Situation zu tun, wie sie aufgewachsen sind? Haben sie eigentlich für ihre Rolle als öffentliche Person Person auch ein bisschen von ihrer Mutter gelernt. Sie war ja Freiburger Heimatdorf, war sie im Gemeinderat, glaube ich, oder?
Ja,
im Châtel Saint-Denis. Später war sie Nationalrätin für die CVP.
Ja, ich habe von meinen Eltern viel gelernt. Von meiner Mutter, ja, ganz klar. Und ich habe auch von meinem Vater die Ruhe. Mein Vater war Tierarzt. Und,
Tierarzt?
Ja, genau. Und da muss man mit so Berufen immer überlegt. Und das hat er uns wirklich auch
gelernt. Also du musst so gelassen sein wie die Kuh,
ja,
oder?
Genau,
die du behandelst.
Genau.
Okay.
Da habe ich ja auch von ihm gelernt einfach. Und diese, ich bin ein ruhiger. Und das ist auch bekannt. Und Organisationen oder Menschen kann man sehr einfach stressen. Und das mache ich nicht.
Okay. Ich meine, wie war das eigentlich? Waren Sie als Teenager eigentlich ein Held im Dorf, weil Ihre Mutter ab, wenn ich richtig recherchiert habe, ab 1978 die Gemeindepolitik mitbestimmte? Oder war es eher lästig, die Mama im Gemeinderat zu haben?
Es war manchmal nicht ganz einfach, als Kind von sehr bekannten Leuten zu sein. Und ich denke da
an meine...
Ja, das ist so, wenn man musste sich immer sehr gut verhalten im Dorf.
Also im Stil, der kleine Dück hat
ja,
Mist
der,
gebaut und
ja,
alle
genau,
gucken, oder was?
Ja, genau. Das war unsere Realität als Kind für meine Schwester und für meinen Bruder.
Ich meine, in den 80er Jahren waren ja weibliche Karrieren in der männerdominierten Politik noch die Ausnahme. Was musste sich eigentlich Ihre Mutter so anhören damals? War das einfach für Sie?
Nein, es war für meine Mutter, sie war einer der Ersten in dieser Position,
genau.
Sowohl als Gemeindepräsidentin als auch als Nationalrätin. Ja, ja, da musste sie schon sich eine, aber sie hat uns da auch gute Werte gegeben.
Was musste sie sich so anhören?
Ja, also ich hatte eine Großmutter, die war ganz, ganz stark und unsere Großmutter hat immer gezeigt, einfach an sich selbst glauben, vorwärts, nochmal vorwärts.
Aber Ihre Großmutter war nicht in der Politik?
Nein, sie war nicht in der Politik, aber sie hat Politik sehr, sehr gut verfolgt.
Okay.
Bis sie sogar nah von 100-jährig einfach, hat sie immer noch das Fernsehen geschaut und alle politischen Diskussionen kommentiert. Das war für uns ganz, ganz toll und da haben wir viel gelernt als Kind.
Ja, apropos gelernt, ich meine, Ihre Mutter musste ja als Politikerin, vor allem in dieser Zeit, als Frau taktieren, Allianzen schmieden. Haben Sie sich da etwas für Ihre eigene Karriere abgeschaut?
Nein, also ich habe nicht abgeschaut, aber gelernt, dass man immer eben gute Kontakte erklären, normal erklären, diskutieren. Ich verbringe viel Zeit als CEO der SBB mit politischen Leuten, sei es auf Stufe Bundesrat oder auf Stufe Nationalrat, mit Kantone. Das ist entscheidend.
Wie geht man richtig mit einem Politiker um? Man erzählt ihm nur die halbe Wahrheit?
Nein, das ist nicht auch, ich bin eher transparent. Und das ist einfach, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege. Einfach, ich erkläre, wo sind die Probleme, aber was sind die Optionen? Und das ist mein Job.
Aber oft ist es ja so, dass die Politiker, die Journalisten manchmal auch, eher so Halbwahrheiten auf dem Niveau sind. Gibt es dann auch bei Ihnen teilweise die Situation, wo Sie sich sagen, oh Gott, er begreift gar nichts?
Ah, das passiert manchmal, ja. Und dann geht man ein weiteres Mal oder man schickt einen Mitarbeiter, man nimmt die Zeit. Ja, das ist einfach die Realität. Aber das ist wahrscheinlich auch bei mir so. Manchmal müssen Mitarbeiter sagen, der hat wieder nicht begriffen. Also wir sind Menschen.
Okay, man muss Geduld haben. Ich meine, eine Zeit lang waren Sie CEO der Freiburgischen Verkehrsbetriebe. Und wenn ich das richtig gelesen habe, Ihre Mutter war gleichzeitig für ein Jahr oder eineinhalb Jahr Ombudsfrau für die Westschweiz im Verband Öffentlicher Verkehr. Konnte man sich da bei Ihrer Mutter über deren Sohn beschweren? Oder?
Ja, über Fälle vom Sohn, ja, das war so.
Das war so, stelle ich mir ziemlich unangenehm oder sehr lustig vor. Sie hat dann Sie angerufen, hey Sohn, du hast wieder mal einen Passagier vergrault? Oder
wie muss ich das ist genau, und das ist auch korrekt so, da habe ich kein Problem.
Da haben Sie kein Problem?
Nein.
Da haben Sie mit Mama diskutiert, was wieder schiefläuft
genau.
Im Tram.
Und okay. Sie hat das sehr angeschaut, sehr neutral. Ich war im Ausstand und ich habe sie einfach seine Fälle untersuchen. Wir hatten auch bei der TPF die Einteil, sind nicht so viele bei der Ombudsstelle, aber trotzdem, das gehört dazu.
Okay, Mama sagt dem Sohn, wo es lang geht.
Ja.
Apropos Beschwerden, wenn Gerüchte über neue Tarifstrukturen oder gar die Abschaffung des Halbtagsabos die Runde machen, befindet sich ja die halbe Nation im Ausnahmezustand. Kommt denn nun diese Tarifrevolution MyRide im nächsten Jahr?
Die kommt sicher nicht nächstes Jahr. Es sind noch viele, viele Hürden. Wir machen jetzt einen Test und dann wir müssen noch viele Verbunde überzeugen, beginnen bei den Zürcher. Und es wird noch ein langer Weg gehen.
Also das ist noch ein Marathon, bis das
ja,
kommt.
Ja, das ist auch die Schweiz, das typische Bild für die Schweiz. Es braucht Zeit, es braucht Kompromisse und wir werden sicher nicht den Halbtag abschaffen.
Aber das soll ja eh gratis jetzt gegeben werden, wenn es auf den Grünen geht.
Ja,
finden Sie das eine gute Idee?
Nein, also man muss auch klar sehen, jede Leistung hat seinen Preis. Und am Schluss zahlt entweder mit Steuer oder man zahlt es als Nutzer. Und ich finde, ich habe lieber ein gerechtes Preis.
Okay, gut. Da können Sie vielleicht die Grünen und die SP gleich zusammen einladen für so einen Vortrag, dass alles einen Preis hat im Leben. Aber jetzt vielleicht ein anderes Thema. Nochmal zurück zu MyRide. Ich meine, Fakt ist ja, die SBB machen zu wenig Gewinn und haben zu viele Schulden. Kommt denn mit MyRide auch gleich noch eine Preiserhöhung dann?
Also wir haben als Branche eine Preiserhöhung angekündigt für nächstes Jahr. Das ist bekannt. Mhm. Es hat nicht direkt mit MyRide zu tun. Es hat nur zu tun mit der Situation, dass Bund und Kantone weniger Geld haben für diesen Regionalverkehr. Und entweder baut man Leistung ab, was niemand will, oder man muss die Nutzerfinanzierung erhöhen. Das ist sehr politisch.
Absolut.
Die Preise sind absolut politisch bestimmt in der Schweiz.
Gut, aber MyRide soll ja auch dynamische Preise bringen, mit sich bringen, oder?
Und da nicht von Anfang an.
Nicht von Anfang an?
Nein. Die Akzeptanz in der Schweiz von dynamischen Preisen ist begrenzt. Wir haben heute ein sehr gutes System mit dem Sparbillett, das funktioniert gut, wir werden aus dem aufbauen und das muss man in Schritten verändern. Die Schweiz ist gar nicht bereit für die dynamischen Preise.
Okay, das haben Sie auch schön schweizerisch jetzt verkauft, in Schritten, aber das Endziel sind dynamische Preise.
Dynamischere Preise.
Dynamischere Preise.
Genau.
Ich meine, das sieht ja der Kunde gar nicht mehr durch, weil Sie können den Algorithmus einfach so schrauben, dass zum Beispiel die Auslastung früher zu höheren Preisen führt, was der Kunde längst nicht mehr durchschaut und dann einfach heimlich ziehen Sie eine Preiserhöhung durch, die der Kunde nicht bemerkt.
Werden wir auch nicht tun. Das ist nicht die Absicht. Man muss es auch sehen.
Aber jeder, der einen Algorithmus im Griff hat, tut doch solche Sachen.
Ja, das ist ja auch bekannt, dass man es so tut. Das ist nicht die Idee. Also ich persönlich bin absolut dafür, für einen Preis, wo bekannt ist und voraus definiert. Mhm. Und dann, wir müssen, und das ist, finde ich, auch gut, Flexibilität kriegen, damit die Leute etwas Pick-off-Reisen lässt. Und das ist für uns entscheidend, etwas weniger diesen Last der Spitzenstunde. Weil ein System aufzubauen für die Spitzenstunde ist einfach extrem teuer.
Das ist richtig.
Genau. Und darum wollen wir dynamische Preise, damit man eben eine Lenkung kriegt und das funktioniert.
Ja, das ist mir schon klar. Aber ich meine, wer den Algorithmus nicht versteht, der merkt dann plötzlich vielleicht, huch, jetzt zahle ich ja mehr, das letzte Jahr war bei dieser Auslastung war es noch günstiger. Also das wird ja dann schwer durchschaubar.
Ja,
machen Tür
Sie
und Tor wird da geöffnet für Ihre Willkür, behaupten die Konsumentenschützer.
Genau, machen Sie sich keine Sorge, es hat genügend Leute, die auf uns schauen, dass es nicht so kommt.
Gut, da sind wir gespannt. Ich meine, mit diesem MyRide-Projekt werden ja dann künftig auch Rappen genauso oder abgerechnet werden, wie das mit Apps wie heute bei Fertig schon längst die Regel ist. Warum kommen eigentlich solche Neuerungen bei der SBB so spät?
Weil die SBB macht nicht für sich selbst. Das ist immer ein Verbund. Wir sind 220 Unternehmen, das man überzeugen muss. Das System ÖV ist ein extrem kompliziertes. Die SBB, wir haben in diesem System Tarife, wir haben eine Stimme von 9 Stimmen haben wir oder 10 sogar im Strategierat. That's it.
Das heißt aber, Sie geben mir recht, also digital sind Sie jetzt nicht am letzten Stand.
Wir sind in dem Bereich, nein. Die andere Länder sind sicher vor uns, das ist ganz klar. Weil das System in der Schweiz ist einfach so, wir sind an anderen Orten digital sehr, sehr gut.
Mhm. Aber ich meine, ich als Kunde, ich erzähle jetzt eine wunderschöne Geschichte aus meinem eigenen Leben, oder? Wo die SBB wirkt dann wie aus einer anderen Zeit, wie aus der Zeit gefallen, was Sie als Informatiker eigentlich nerven muss. Als ich kürzlich zu meinem GA, Generalabonnent, das ich habe, das Junior-Ticket für meinen Sohn lösen wollte, musste ich persönlich zusammen mit ihm am Billettschalter vorsprechen. Sie können sich vorstellen, wie viel Spaß es macht, mit einem 6-Jährigen eine halbe Stunde anzustehen, damit er sein Gesicht diesem SBB-Mitarbeiter zeigen kann. Ich meine, ist Ihr Misstrauen gegenüber den Kunden so groß oder sind Ihre Prozesse so schlecht?
Ja, die Prozesse sind noch nicht optimal.
Nicht optimal. Sie sind wieder total höflich. Es ist eine Katastrophe, oder? Eigentlich ist das ist ja wie, das ist Stand wie vor 20 Jahren.
Ja, nicht ganz vor 20 Jahren, das war okay, noch schlimmer 19. Da war.
Noch schlimmer.
Ja, genau. Okay. Nein, also bis diesen System ÖV verändert sich sehr langsam. Das muss man einfach gestehen. Das ist die Realität. Wir müssen einfach die kleinste Bahn-Bus-Betrieb mitnehmen, die Prozesse immer schweizweit abstimmen. Und manchmal nervt es mich.
Aber dass das Kind persönlich am Schalter erscheinen muss, das könnte man doch schnell ändern, oder nicht?
Nicht so einfach. Da muss man tausende Regeln anpassen. Man muss vorstellig werden beim Bund. Man muss es sicher mit den EDOP noch abstimmen. Und das gibt, und dann der EDOP wird sagen, jeder Kanton gibt auch seine Meinung. Es dauert.
Okay, ich weiß, warum ich nicht SBB-Chef geworden bin.
Ja. Weil muss sehr geduldig sein.
Ja, sehr. Ich sehe das schon. Ich meine, mit künstlicher Intelligenz sollte alles ein bisschen einfacher gehen, auch in dem Bereich, oder? Solche Prozesse kann man dann auch schneller programmieren. Wie sehen Sie das eigentlich? Welche Rolle spielt die KI heute schon in Ihrem Arbeitsalltag?
Für mich selber
ja,
extrem viel.
Extrem viel?
Ja, ich nutze das sehr, ja. Man muss sehen, wir haben KI ist extrem gut in Suchen und so weiter. Wir alle Schwierigkeiten haben, echte Use Cases zu haben, wo man effektiv ein echtes Nutzen noch dazu kriegt. Da tut sich auch die Welt etwas schwer, aber das wird kommen.
Also Sie haben das Gefühl, es sei noch ein bisschen eine Spielerei und teilweise macht es fast mehr Aufwand, weil man es noch kontrollieren muss.
Genau, also noch einmal, ich habe die Chance gehabt, den Anfang der Internet zu erleben. Und ich war selber in dieser Programmierungsgruppe, der diesen System SBB entwickelt hat auf Internet. Im ersten Monat hatten wir 0 Fachplananfragen, wir waren sehr enttäuscht. Im zweiten Monat waren wir happy, wir hatten 3 Stück. Und während dem Schnee letztes Jahr, wir hatten 2000 pro Sekunde. Und jeder nutzt das heute. Und ich bin überzeugt, KI in 5 oder 8 Jahren wird total anders sein.
Ich meine, Sie haben ja mal Informatik in den USA.
Ja, genau.
Gearbeitet. Wo haben Sie da gearbeitet?
Für Texas Instruments.
Für Texas Instruments?
Ja, genau.
Ah, der berühmte Rechner, den ich noch im Matheunterricht hatte.
Ja. Texas hatte eine andere Sparte, wo Software entwickelt hat.
Da waren Sie?
Ja.
Okay. Ich meine, macht Ihnen diese Technologie eigentlich Angst? Ich meine, es gibt unheimlich viele Szenarien, Horrorszenarien, das nicht?
Nein. Noch einmal, Internet hat mehr Entwicklungen gebracht als einfach abgebaut. Und vor 20 Jahren.
Also, dass die künstliche Intelligenz die Menschheit auslöscht?
Nein. Das ist,
finden Sie im Märchen
nein,
oder
nein,
was?
Genau, nein.
Also, typische Antwort vom Ingenieur, weil das ist total beherrschbar.
Genau. Und noch einmal: Menschen, es hat immer Menschen und es wird immer Menschen brauchen. Die Schwierigkeit wird sein, unser Bildungssystem so weit zu bringen, dass diese jungen Leute einfach diese Technologie wirklich beherrschen. Und alle, nicht nur die Profis. Hm.
Gut, Sie sind also der Optimist.
Ja, immer.
Ich spiele jetzt mal die Gegenposition. Ich glaube, künstliche Intelligenz wird sehr viele Jobs vernichten, weil sie schlicht einfach ersetzbar sind. Wie viele Jobs wird die künstliche Intelligenz in der Verwaltung der SBB kosten?
Wir werden sicher ein Prozentsatz, 6, 7, 8% mit dem sparen können. Ganz klar, ganz neue Jobs werden einfach geschaffen. Das ist einfach unsere Realität.
Klar, aber die 8%, die den Job verlieren, werden ja nicht den neuen Job kriegen. Das ist immer die Transformation.
Genau. Und die große Schwierigkeit, wie gesagt, die Leute auszubilden in dieser neuen Technologie. Das ist die Herausforderung generell für die Gesellschaft, nicht nur für die SBB.
Aber 8% bedeutet dann wie viel?
Ja, das sind 2000 Stellen, dass wir werden mit der Zeit, nicht heute auf morgen,
aber durch den nächsten 3, 4 Jahre.
Ja, 5 Jahre.
5 Jahre.
Ja, genau. Die müssen wir transformieren. Wir werden aber keine Stelle verlieren. Keine Sorge. Wir werden einfach eine Transformation. Das ist normal. Jede Firma wird die gleiche Transformation haben.
Das ist richtig. Aber was gibt Ihnen die Gewissheit, dass die neuen Stellen geschaffen werden? Weil künstliche Intelligenz ist eine ganz andere Technologie. Es sind immer die gleichen Vergleiche. Man macht Vergleich da mit der Einführung des Stroms und mit der Dampfmaschine etc. etc. Aber KI kommt viel schneller, ist viel breiter, betrifft viel mehr Segmente. Was gibt Ihnen denn die Zuversicht, dass das so kommen wird?
Noch einmal, wir sehen, KI geht sehr gut für, wenn Sie eine Übersetzung oder gute Dokumentation und so weiter. KI in den Betriebsprozessen ist viel, viel komplexer, viel aufwendiger und muss viel mehr begleitet werden. Dadurch, es schafft neue Jobs. Wir sehen an die Projekte, wir sehen, wie wir das auch nutzen. Wir haben zwar Effizienz an einer Seite, aber wir bauen auf der anderen Seite komplett neue Funktionen. Und das ist, was auch Spaß macht. Sonst würden wir das nicht einsetzen.
Nun gut, ich meine, vielleicht brauchen die SBB bald sowieso nicht mehr so viele Stellen und auch nicht mehr so viele Investitionen für den Ausbau der Infrastruktur, weil die Initiative der SVP für eine 10 Millionen Schweiz angenommen wird. Was ist Ihre Prognose? Wird die Initiative angenommen?
Wissen Sie, meine Rolle ist da, neutral zu sein und zu schauen, was die Politik
diskutiert. Nein, die Antwort ist viel zu schweizerisch. Ich meine, Sie sind ein Privat, als Privatmann Duco, was glauben Sie?
Also man muss, umgekehrt werde ich antworten, ist es umsetzbar? Man kann nicht begrenzen einfach. Das ist typisch diese Kultur, die einfach da ist, wo man sieht, etwas kann man nicht verändern. Die Gesellschaft verändert sich, ein Land verändert und da, ich glaube, es wird sehr schwer umsetzbar sein.
Ohne Personenfreizügigkeit hätten Sie ja auch ein Recruiting-Problem, oder?
Wir hätten, ganz klar, wir haben sehr, sehr viele Ausländer, wie die ganze Wirtschaft. Also klar. Ist relativ klar, die Schweiz lebt auch von den Zuwanderung, lebt auch von den Ausländern, die in der Schweiz waren. Und früher, wir waren sehr konservativ, wollten die Leute aus Europa nicht. Ich habe einen Schwiegervater, der aus Italien kommt und der hat mich erzählt, was er am Anfang erlebt hat und heute ist er total integriert und sehr stolz über die Schweiz.
Können Sie eigentlich verstehen, dass Klagen über den Dichtestress, wenn man im Zug von Zürich nach Bern stehen muss? Ich meine, immerhin transportieren Sie vergangenes Jahr 1,4 Millionen Passagiere, ein neuer Rekord. Wenn ich von nach Bern fahre in der ersten Klasse, bist du auch nicht mehr sicher, ob du einen Job kriegst? Job schon, ja, aber einen Sitzplatz.
Ja, ja, also das darum diese Wille, die etwas dynamischer zu sein. Wir müssen diese Spitze etwas brechen können. Ganz klar. Das ist ein Megaproblem im Übrigen in der Entwicklung. Wenn ich sehe Situationen im Raum Zürich, auch in Genf zum Beispiel, oder die Fernverkehr, wir haben zu Stoßzeiten einfach Sorgen.
Das heißt, es gibt wieder eine Rückverlagerung auf die Straße?
Es gibt früher keine, oder später? Nein, da glaube ich nicht, weil die Situation auf der Straße ist noch schlimmer. Genau. Und es gibt, und das sieht man in den Großstädten, in den großen Agglomerationen oder London, Paris als Beispiel, man sieht relativ schnell, dass die Spitzenstunde etwas größer werden. Und das beginnt in der Schweiz, also nicht mehr jeder beginnt um 8. Früher hat man das gemacht und jetzt, wir haben Leute, die um 7.
Man ist flexibler, ja, definitiv.
Genau, und das hilft uns. Das hilft uns. Und wir merken seit Covid, wir haben einfach nicht mehr die gleichen Spitze wie vorher. Tendenziell, wir sind weniger gewachsen zur Spitzenstunde als in Nebenverkehrszeit. Mhm. Das ist gut.
Aber ja, am Freitag haben Sie natürlich sicher wahnsinnigen Freizeitverkehr schon, oder?
Ja, das ist so.
Alle arbeiten angeblich im Homeoffice, aber sind längst auf der Piste.
Sind unterwegs und machen die letzten Sitzungen per Teams im Zug.
Das haben Sie das auch sehr, sehr höflich jetzt erzählt. Ja, ich sehe schon. Nein, also die Schweizer Lektion haben Sie absolut gelernt. Sollte die Schweiz weiter wachsen, werden Ihre Nachfolger das Netz ja auch komplett weiter umbauen müssen, oder? Und an die neuen Gegebenheiten anpassen. Wie ist das eigentlich? Wie viele Bahnhöfe werden bis 2050 ganz verschwinden und zum Beispiel durch autonome Zubringerbusse ersetzt? Was glauben Sie?
Also in meiner Wahrnehmung wird das System das benötigen, ja. Weil ich bin überzeugt, die Mobilität auf der Straße wird viel autonomer sein und auch etwas einfacher gestaltbar. Wie viel? Es ist wieder die Politik, wo wir das, jeder Kanton wird das total anders regeln.
Ja, aber so können Sie immer Ausflüchte machen.
Nein,
Sie sind ja total organisiert und haben natürlich einen Plan und haben Szenarien.
Nein, wir haben mehrere. Wissen Sie, die...
Aber im gröbsten Szenario, wie viele Bahnhöfe fallen weg? Sie betreiben jetzt, glaube ich, 600, wenn es mir
ist. Ja, 850. Ja, genau.
Wie viele würden Punkte,
hängt nochmal ab von der Wille. Also es darf kein Bahnhof zugehen ohne Ersatz.
Ja.
Und wenn man einen guten Ersatz macht, sind es vielleicht 50, sind es vielleicht 100. Das wird sehr, sehr von den Kantonen abhängig sein, weil sie bestellen diesen lokalen System, nicht wir. Wir machen in Auftrag von einer politischen Instanz und diese politische Instanz entscheidet, wie viel noch bleibt. Und wir SBB sind hier wirklich in eine ausführende Rolle. Wir beraten, wir sagen und beobachten, was kommt. Wir sehen in den USA oder in China oder in Asien generell die Entwicklung und die Mobilität wird sich verändern. Es muss aber immer ein gutes System. Kein Bahnhof zu machen ohne Alternative.
Aber wenn Sie in die Zukunft schauen, dann sehen Sie auch in der Schweiz chinesische Verhältnisse, ich sage jetzt mal Robotaxis oder Robobusse,
ja,
der
absolut.
SBB, die nicht dann die Leute abholen
SBB,
oder sonst jemand,
genau.
Kooperationspartner.
Absolut. Das wird es geben. Ja. Und das ist auch gut so, weil die Züge, die extrem oft alten, tendenziell kosten sehr viel Kapazität und benötigen damit teure Ausbau. Und wenn wir es schaffen, einfach weniger oft zu alten, mit diesem System können wir mehr Züge auf die Bahn bringen.
Und der Verschleiß ist kleiner, nehme ich an, oder?
Und der Verschleiß ist kleiner und es hilft uns auch, damit ein gutes System zu machen. Aber das ist nicht für heute und auch nicht für morgen. Es braucht noch seine Zeit. Ich bin überzeugt, es kommt.
Werden dann künftig auch ausländische Bahngesellschaften wie Flixtrain Schweizer Bahnhöfe anfahren?
Es kann sein. Wir werden sehen, ob die EU-Rahmenabkommen übernommen wird. Und da werden wir sehen. Spielt's auch. Heute haben wir x Bahngesellschaften. Wir sind ein Land, wo es sehr, sehr, sehr dicht ist. Es hat über 40 Bahnbetreiber und die nutzen die Netze. Also auf der SBB-Netz fahren BLS, SOB, TPF und Co.
Gut, das aber das sind alle Schweizer, oder? Ja, die Ausländer sind ja das rote Tuch, auch für die Gewerkschaft.
Nein,
Flixtrain ist doch der absolute...
Ja, das redet man einfach über das. Also die Frage ist einfach, ist man bereit, den Takt, das wir kennen in der Schweiz, zu opfern für geschlossene Systeme? Und da bin ich dagegen. Ab dem Moment, wo man sagt, nein, wir bleiben mit diesem Taktsystem und nebenbei wir finden Lösungen, das geschlossene System, weil Flixtrain ist ein geschlossenes System, da kein Problem.
Kein Problem?
Nein.
Also Flixtrain ist kein Problem für den SBB-Chef?
Nein, nur, noch einmal, ich bin aber nicht bereit zu sagen, ich verzichte zu Stoßzeiten an einen Bern-Zürich, damit irgend so ein Zug, der geschlossen ist, fährt. Da bin ich dagegen.
Okay, das heißt, Sie sind offiziell nicht dagegen, aber faktisch schon, weil das Netz hat dann einfach den Platz nicht.
Doch. Gibt schon Trassen und es gibt Möglichkeiten. Flixtrain könnte heute kommen.
Aber?
Ist kein Sie machen es nicht, Sie haben dann zuerst noch nicht das Rollmaterial. Okay? Also Sie können absolut, und die Märkte sind seit dem ersten Eisenbahnpaket.
Und der deutsche Zugfahrer darf dann auch bis nach Bern fahren?
Absolut. Er muss einfach die Prüfungen in der Schweiz, und das sind wir nicht SBB, wo das definiert, diese Regeln sind da.
Okay.
Absolut.
Okay, die lassen ihn dann einfach an der Prüfung permanent durchfahren.
Nein, wir nicht. Nein, Sie nicht.
Aber die Prüfung machen.
Nein, auch nicht.
Kleine Marktabschottung.
Nein, gar nicht.
Gut, dann lassen wir das Thema, und ich bin gespannt, wann Flixtrain in Zürich hält. Ich meine, bald wird sich ja um das alles jemand anderes kümmern müssen, weil Sie gehen nächstes Jahr in Rente.
Ja, stimmt.
Wie hat Sie dieser Job als Konzernchef verändert?
Ja, ich habe viel gelernt. Das ist normal. Die SBB ist so spannend, das ist eine komplexe Unternehmen. Ich musste auch lernen, die Flughöhe richtig. Ich musste auch lernen, mit der Politik umzugehen.
Was heißt die Flughöhe richtig einzuschätzen?
Ja, weil wenn man plötzlich 35.000 verantwortet, das ist nicht ganz gleich, wie man es, ich war Abteilungsleiter oder so, das muss man lernen.
Was war denn Ihr größter Flop, den Sie da gemacht haben? Im Nachhinein, oder wo Sie am meisten gelernt haben, um das positiv zu formulieren?
Flop, also wissen Sie, man muss mit den Augen von heute hat man immer Vergangenheit sieht man anders. Und ich bin eher einer, der vorwärts gerichtet. Und auf was lernt man? Wir lernen immer aus Krisen, dass wir gehabt haben.
Ja, so genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Gab es mal eine Anekdote, wo Sie sagen jetzt im Nachhinein, wow, das habe ich damals wirklich falsch eingeschätzt und würde ich heute anders machen?
Wir haben zum Beispiel die Strommangellage, für uns war es sehr, oder den Gotthard-Ereignis, da würden wir sicher anders handeln.
Ja.
Haben wir auch gemacht. Wir haben auch die viel striktere Regel jetzt eingeführt für diese Güterwagen. Da lernt man.
Da geht es um diesen Unfall, oder?
Ja,
wo
genau.
Ein Güterwagen entgleist ist.
Ja,
und die große Frage, an was hat es gelegen? Oder?
Ja, genau. Das war eine Situation, wo Rad und Bremse einfach nicht gut miteinander passen. Dadurch Hitze entsteht und Risse im Bahnwagen. Und diesen Bahnrad ist gebrochen. Und da haben wir jetzt gelernt, wir kennen die Ursache. Hätten wir gewusst, damals hätten wir ganz anders gehandelt. Ganz klar.
Sind Sie dünnhäutiger geworden? Oder wird man dünnhäutiger, wenn man zu lange so ein Management und dann so ein paar Déjà-vu-Erlebnisse, oh, nicht schon wieder und so?
Nein, umgekehrt.
Umgekehrt?
Man kriegt einen dickeren Haut, weil man lernt, dass jeder eine Meinung hat, jeder etwas anderes will. Und man muss das gelassen, das sage ich immer.
Welchen Plan haben Sie für die Rente?
Für mich, ich habe sehr viel Beschäftigung. Ich habe eine Modelleisenbahn, der.
Okay, nein, seit das Klischee pur.
Nein, ich werde auch etwas Zeit für mehr Sport haben. Da freue ich mich, dafür meine Familie. Und ich werde sicher die ein oder andere nicht mehr im Bahnbereich Aufgaben tun.
Sie werden nicht Berater der Deutschen Bahn?
Nein.
Sie kriegen garantiert eine Anfrage.
Und mache ich sicher nicht.
Nicht? Aber nein. Deutschland, also Deutschland würde sie mit Hand küssen, ist ja fast schon Entwicklungshilfe, oder?
Ist einfach die Situation, man muss sehr aufpassen als Schweiz, dass es nicht uns das Gleiche passiert. Nicht genügend im Unterhalt des Netzes investieren und in 20 Jahren merkt man es. Und das ist die Realität. Und ich sage immer auch mit Bundesrat Röchtig, ich habe einen guten Kontakt zu ihm. Ich sage, Albert, in 20 Jahren wird man beurteilen, ob wir zwei das Richtige gemacht haben.
Und Sie glauben, der deutsche Virus steckt schon in der SBB?
Wir wissen, wir investieren zu wenig im Unterhalt in der Schweiz heute. Und da wir als SBB, wir sagen es immer in der Politik, mehr Mittel sind notwendig in die Zukunft für das Unterhalt des Netzes.
Womit wir bei der allerletzten Frage angekommen sind. Welchen Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Wir haben drei große Dossiers, die noch am Laufen sind. Güterverkehr, endlich diese Reorg fertig haben hinter uns. Das zweite ist Verkehr 45 im Parlament durchbringen. Und das dritte ist Mehrheit.
Und Herr Ducrot persönlich, welchen Traum haben Sie noch?
Ich freue mich einfach, etwas anderes nachher zu machen, etwas mehr Distanz und etwas mehr Zeit für die Familie zu haben.
Sie wollen nicht barfuß auf den Kilimanjaro oder in sowas?
Nein,
nicht mehr so Wahnsinnsgeschichte.
Nein.
Herr Ducrot, vielen Dank für dieses Gespräch.
Merci.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibe ich für eine positive Bewertung dieses Podcasts auf ewig verbunden. Als Anreiz schenke ich Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie unter go.nzz.ch/podcast. Für alle, die weiterdenken und besser leben wollen.